Liebe Gemeinde, Wissenschaftler unternahmen in Afrika eine Expedition. Aufgrund der äußeren Umstände war auch ein längerer Fußmarsch nötig. Und deshalb haben sie einige afrikanische Träger angeworben, die schwere Kisten mit Geräten tragen mussten, haben die auch gut entlohnt, alles gut abgesprochen. Und dann wurde Tempo gemacht. Man hatte viel vor und wenig Zeit. Und Zeit ist Geld. Nach 3 Tagen Eilmarsch aber, so wird erzählt, warfen die Farbigen die Lasten ab, setzten sich auf die Kisten und wollten nicht mehr weiter. Weder gute Worte noch weitere Geldangebote konnten sie dazu bewegen. Und dann fragten die Forscher, sie sagen, was ist denn los mit euch? Warum wollt ihr denn nicht mehr? Warum macht ihr nicht weiter? Und dann haben sie geantwortet, es geht uns einfach zu schnell. Unsere Seelen kommen nicht mit. Wir müssen erst warten, bis unser Inneres nachkommt, dann können wir weitergehen. Also wenn Ihnen das nächste Mal jemand Druck macht, können Sie ihm das ja auch sagen. Meine Seele ist noch nicht mitgekommen. Aber in dem Fall war das wohl nicht nur eine Ausrede. Und wie ist das bei uns? Ein unheimlich hohes Lebenstempo ist ja Kennzeichen unserer Generation. Das wird kaum einer bestreiten und das Problem haben inzwischen auch viele bemerkt, sogar Managementbücher, die früher vor allem auf Effektivität und Maximierung setzten. Also wie kann ich in noch kürzerer Zeit noch mehr Termine unterbringen? Die gehen langsam dazu über, eine neue Langsamkeit zu fordern. Ein Bestseller auf dem Markt des Zeitmanagements trägt den Titel, wenn du es eilig hast, geh langsam. Hätte fast von den Afrikanern stammen können. Und Entschleunigung ist ein ganz wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang geworden. Entschleunigung. Viele haben Angst davor, einen sogenannten Burnout zu erleiden. Einfach ausgebrannt zu sein von der Hektik und der Hetze. Und man spricht davon, dass teilweise auch schon Grundschulkinder Beruhigungstabletten einnehmen, weil sie so aufgeregt sind früh, wenn es zur Schule geht und weil sie den Stress einfach nicht mehr aushalten. Und darum lässt uns das aufhorchen, wenn Jesus uns zuruft in unserem Predigttext heute Morgen, ich will euch Ruhe geben. Vers 29 am Ende, Sie haben den Text vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel. Matthäus 11, Vers 28 bis 30 und da sehen Sie es unter Vers 29 am Ende. Jesus sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und im Vers davor sagt er es auch nochmal ganz bestimmt, ich will euch Ruhe geben. Wörtlich kann man es übersetzen. Ich will euch zur Ruhe bringen. Oder ich will euch Frieden geben. Wir hatten diesen Vers am letzten Sonntag schon mal kurz angesprochen bei der Auslegung von Matthäus 7 als Ergänzung dazu. Und in diesem Vers ist so viel enthalten, dass es wichtig ist, dass wir heute noch mal den größeren Zusammenhang uns anschauen. Was sagt Jesus hier noch? Ich will euch Ruhe geben. Auf den zweiten Blick stutzen wir und sagen, wie kann das sein? Warum sagt Jesus das? War das damals auch schon ein Problem? Die hatten noch keine Handys, die hatten noch keine E-Mails, die hatten nicht mal eine Eisenbahn. Das war noch vor der industriellen Revolution. Da war die Welt doch noch in Ordnung, oder? Warum verspricht Jesus seinen Zeitgenossen schon Ruhe? Offenkundig meint Unruhe also noch mehr als postmoderne Stressgesellschaft. Offensichtlich betrifft diese Unruhe alle Menschen. Offensichtlich ist das eine Unruhe im Herzen. Wir lesen in der Bibel, dass schon die ersten Menschen vor Gott flüchteten, als sie merkten, was sie angestellt hatten. Und der alte Augustinus beschreibt im 4. Jahrhundert damit die Ursituation des Menschen. Wenn er diese berühmten Worte aufschreibt, unruhig ist unser Herz. Aber was meint Jesus dann mit Ruhe? Welche Unruhe plagte die Menschen, zu denen er redete? Und wo ist da gewissermaßen die Schnittmenge mit unserer Situation? Das wollen wir jetzt klären. Und dazu ist es wichtig, dass wir versuchen herauszubekommen, was meint in der Bibel eigentlich Ruhe? Und einen guten Hinweis bekommen wir aus dem Hebräerbrief, wo dieses Wort auch vorkommt. Da werden die Zeitgenossen des Hebräerbriefschreibers verglichen mit dem Volk Israel, das Jahrhunderte vorher in der Wüste war. Und das Volk Israel wird als ein warnendes Beispiel ihnen vor Augen gestellt und es wird gesagt, sie kamen nicht zur Ruhe, das alte Volk Israel. Die überwältigende Mehrheit von ihnen kam nicht in das versprochene Land, sie gingen verloren. Warum? Weil sie nicht glaubten. Und in Hebräer 4, Vers 2 und 3 steht es dann so, das Wort der Predigt half ihnen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat im Psalm 95, also im Alten Testament. Ich schwur in meinem Zorn, sie sollten nicht zu meiner Ruhe kommen. Damit ist klar, was Jesus meint. Ruhe. Ruhe ist nicht irgendwie ein Gefühl nur. Ruhe ist nicht einfach ausgeglichenes Seelenleben. Sondern Ruhe bedeutet hier, dass ich ein bestimmtes Ziel erreiche. Dass ich bei Gott ankomme. In seiner Ewigkeit. Dass ich nicht verloren gehe. Gerettet werde. Ewiges Heil. Erlösung. Und deswegen kann man diesen Begriff Ruhe, so haben wir das letzten Sonntag getan, auch mit Frieden übersetzen. Frieden mit Gott. Ich will euch Frieden mit Gott geben. Und darum sagt der Herr auch in Vers 29, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Er sagt nicht nur, ihr werdet Ruhe finden für eure Nerven, für euren Stress, sondern für eure Seelen, für euer ganzes Leben, für euer Herz. Das ist unendlich viel mehr. Jesus sagt, erst wenn du erlöst bist, erst wenn du das Ticket für den Himmel gelöst hast, erst wenn dein Leben im Reinen ist mit Gott, erst dann hast du wirklich Ruhe. Und ein anderes Bild, das Jesus gerne für diese Ruhe verwendet, ist das vom gelöschten Durst. Jesus will den Durst unseres Lebens löschen. Und es gibt ja dieses berühmte Gespräch, das Jesus seinerzeit führte mit der Samaritanerin am Brunnen. Und da hat der Herr Jesus ihr auch gesagt, als sie da ihr Wasser rausschöpfte aus dem Brunnen, wer von diesem Wasser trinkt, das da aus dem Brunnen kommt, den wird wieder dürsten. Also alle menschlichen Quellen liefern uns Wasser, wenn wir es trinken, macht es uns nicht letztlich durstfrei. Es kann den Durst mal eine Zeit lang überdecken, aber dann geht es schon wieder los. Und das sagt Jesus dieser Frau, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Und dann fährt er fort, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Und dieses Wasser wird für ihn ins ewige Leben fließen, sagt Jesus. Damit macht er genau den gleichen Punkt wie hier. Du brauchst das ewige Lebenswasser, das deinen Durst nach Leben löscht. Du brauchst Ruhe. Du brauchst Erlösung. Du brauchst Frieden mit dem, der dich geschaffen hat. Und erst wenn du diese Ruhe hast, bist du am Ziel. Das ist keine Friedhofsruhe. Das ist nicht einfach die Ruhe, dass ich nichts mehr zu tun habe, sondern das ist die Geborgenheit in einem versöhnten Verhältnis mit Gott. Das ist hier gemeint. Und diese Ruhe, ich sage das ganz deutlich, ist kein subjektives Gefühl, sondern eine objektive Tatsache. Diese Ruhe ist eine objektive Tatsache. Es ist ein definitiv veränderter Zustand meines Lebens, weil mein Verhältnis zu Gott geklärt ist. Es ist mein ganzes Leben auf eine andere Basis gestellt. Und diese objektive Tatsache hat dann natürlich auch Folgen für mein subjektives Gefühl. Das ist ganz klar. Aber diese Ruhe bedeutet nicht Leidensfreiheit. Mitnichten. Das hat Jesus nie gesagt. Diese Ruhe bedeutet auch erst recht nicht Untätigkeit. Das werden wir gleich noch sehen im Vers 29. Sondern mitten im Leid und mitten in harter Arbeit und mitten in Stress. Und mitten in Situationen, die manchmal wahrscheinlich auch über die Grenzen unserer Kräfte hinausgehen. Und mitten in Krankheit dürfen wir uns doch geborgen wissen bei Jesus und getröstet wissen von ihm, weil wir wissen, wo wir hingehören. Und zwar jetzt schon und in alle Ewigkeit. Gerettet bei ihm. So, das meint Ruhe. Und die Leute, die Jesus hier ruft, die hatten diese Ruhe offensichtlich noch nicht gefunden. Ihr Lebensdurst brannte ihnen nach wie vor in der Seele. Sie hatten aus allen möglichen Quellen getrunken und die Wirkung hatte nie lange angehalten. Der Durst hatte zeitweilig mal überdeckt werden können, die trockene Zunge ein wenig angefeuchtet, aber gelöscht? Nee, das war der Durst mitnichten. Das Leben hatte sie erschöpft. Und Jesus beschreibt ihren Zustand im Gegensatz zu dieser Ruhe als wie mühselig und beladen. Das ist das Gegenteil von Ruhe. Unruhig, das heißt mühselig und beladen. So steht es hier in Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wir hatten das letzten Sonntag schon mal angedeutet. Mühselig, das Wort, was da im Griechischen steht, bedeutet eigentlich abgeschuftet, von Anstrengung erschöpft. Abgearbeitet, abgemüht und hat doch nicht viel gebracht. Worum mühen die sich ab? Die einen mühen sich ab um Glück, um das große Glück. Sie suchen das große Glück. wie eine Tochter aus wohlhabendem Hause. Ach Vater, ich wünsche mir so sehr ein Pferd. Und sie bekam das Pferd. Und kaum hatte sie das Pferd, freute sie sich eine Weile daran. Und dann war das Pferd eben da. Ach, wenn ich ein Auto haben könnte. Und sie bekam das Auto, war ja kein Problem. Und zwar genau dasselbe Problem. Am Anfang war sie noch stolz, damit durch die Gegend zu kutschieren. Aber so dieser Glückseffekt, dieser Thrill, der damit verbunden war, nutzte sich auch wieder ab. Aber wenn ich mir einen Park anlegen könnte. Wir haben doch dieses große Grundstück. Und sie durfte es. Und es war immer wieder dasselbe. Es ist das, was der Philosoph Ernst Bloch die Melancholie der Erfüllung genannt hat. Die Melancholie der Erfüllung. Wir freuen uns, wir meinen, das sei unser Glück. Und dann haben wir es. Und tja, dann setzt die Melancholie der Erfüllung ein. Jeder erfüllte Wunsch gebiert sehr schnell wieder Junge, das wissen wir ja. Die nächste Reise muss noch weiterführen, das nächste Auto noch größer werden, das nächste Hobby noch etwas verrückter. Getrieben, mühselig und beladen vom Jagen nach Glück. Die Fürstin Eleonore von Reuß. Eine ganz interessante Figur, die lebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die kam ganz viel mit reichen, weitgereisten Leuten zusammen. Mit Menschen, denen alle Möglichkeiten irdischen Glücks offen standen. Und dann hat sie dieses später berühmt gewordene Lied geschrieben, bei dem sie bestimmt diese Menschen aus ihrer High Society im Blick hatte. Aber das erlebt die High Society nur in etwas anderen äußeren Formen als all die anderen. Und dann hat sie in diesem Lied gesagt, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Warum? Und dann beschreibt sie diese Leute. Sie sagt, ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh, sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Das meint Jesus hier, mühselig. Und dann geht's weiter, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Und wenn einer merkt, das große Glück gibt's nicht gut, dann müht er sich wenigstens ab, um ein bisschen Ablenkung zu bekommen. Wenn das große Glück nicht zu haben ist, dann wenigstens das kleine. Die ganze Vergnügungsindustrie lebt von diesen Mühseligen, die sich abgeschuftet haben nach dem großen Glück und es gemerkt haben irgendwann, dass es funktioniert nicht. Das weiß man, das ahnt man. Es gibt nicht die große Erfüllung, die Blütenträume reifen nicht. Aber das kann man auch nicht ständig ertragen. Und so bemüht man sich wenigstens ein bisschen um das kleine Glück, damit der Durst nach dem Großen nicht so weh tut. Wie viele Leute lenken sich durchs Fernsehen ab? Denn bei dem Programm kann man ja fast nur noch von Ablenkung sprechen. Und andere bauen sich so eine kleine eigene Welt auf, durch die Karriere vielleicht, dann lebt er für seine Arbeit, durchs Hobby, dann lebt sie eben für ihren Verein. Ja, Familie ist schon wichtig. Und die Bibel sagt auch, Jesus sagt auch, dass wir uns drum kümmern sollen. Aber Familie kann auch nicht den Sinn unseres Lebens ersetzen, wenn wir ihn woanders nicht haben. Und so spielen wir. Wir spielen wie Kinder im Sandkasten. Wir bauen uns unsere Welt. Das entspricht nicht der ganzen Wirklichkeit um uns herum. Die ist noch da, aber wir sehen lieber unseren Sandkasten. Aber der Sandkasten kann uns nicht schützen. Und so leben wir in einer täuschenden Geborgenheit, mit einem täuschenden Gefühl von Geborgenheit, aber wir ahnen, diese Geborgenheit ist stets gefährdet. Und wenn ein Stein aus unserem Gebäude herausbricht, kann alles zusammenkrachen. Das kann von heute auf morgen gehen. Sie suchen, was sie nicht finden und sie mühen sich ab. Abmühen durch das große Glück, durch die Jagd nach den kleinen Ersatzglücksmomenten, ja, mühen, aber auch durch Religion. Das waren die Leute, die Jesus ursprünglich im Blick hatte hier. Das waren die Pharisäer. Das waren Leute, die sagten, wir müssen bestimmte Regeln einhalten und ihr müsst bestimmte Regeln einhalten und ihr müsst die Zähne zusammenbeißen und ihr müsst das durchziehen. Und ihr müsst was tun, damit Gott euch gnädig ansehen kann. Und es muss genug sein und weiter und mehr und los. Martin Luther hat das als Mönch so erlebt. Er ist auf den Knien gerutscht dort in Rom, über die Straße. Abmühen. Und das ist das Kennzeichen aller Religionen. Gute Taten, die richtigen Meditationen, ausreichende Opfer, nur nichts vergessen. Und weiter und weiter und weiter. Mühselig. und dann das andere, beladen. Sie suchen, was sie nicht finden. Ja, und es legen auch Leute, die es gut mit uns meinen, uns nur noch weitere Lasten auf. Mit den besten Absichten oft. Du suchst Glück, du suchst Erfüllung. Na gut, ich sag dir, wie es geht. Die Pharisäer haben gesagt, du musst eben die Gesetze noch minutiöser einhalten. Und sie haben 614 zusätzliche Einzelbestimmungen zu den Geboten entworfen. 614, da konnte man sich ganz schön gut dran abmühen. Aber es hat das Herz nicht ruhig gemacht. Und andere legen uns Lasten auf und sagen, ach, du musst Frieden mit dir selbst finden. Mach Frieden mit deiner Situation. Du musst Ja sagen zu dir selbst. Du musst dich selbst annehmen, du musst dir selbst glauben. Du musst dein Schicksal akzeptieren, du musst mehr unter Menschen gehen. Du musst dich zusammenreißen. Du musst fleißig sein, du musst meditieren, du musst über deinen Schatten springen, du musst alles nicht so ernst nehmen, du musst dich mehr für andere Menschen öffnen und. Eine Last nach der anderen. Und man wird immer kleiner unter dieser Last. Mühselig und beladen. Und die größte Last, macht die Bibel deutlich, ist unsere Schuld. Die laden wir ja auch auf uns. Jeden Tag, den wir Gott schuldig bleiben. Jede Anbetung, die wir ihm verweigern. Jede weitere Wegstrecke unseres Lebens auf eigene Faust und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Jedes böse Wort, jeder Verstoß gegen seine Gebote, das ist die Last der Schuld, die kommt auch noch dazu. Und so müht man sich um Glück, um Ablenkung, um religiöse Geborgenheiten und wird doch nicht satt. Theo Lehmann und Wolfgang Tost haben das in einem Lied sehr gut beschrieben. Aus allen Quellen getrunken und immer noch durstig sein, mit allen Wassern gewaschen und immer noch schmutzig sein, willst du Wasser zum Leben? Jesus will es dir geben. Wirst nie wieder durstig sein. Das ist die Botschaft dieses ersten Verses. Jesus sagt, hast dich verrannt. Du bist auf dem Holzweg. Du steckst in der Sackgasse fest. Aber dir kann geholfen werden. Und es gibt viele, viele Quellen, aus denen wir versuchen können zu schöpfen. So schreibt es auch Theo Lehmann hier. Aus dem Meer der Weltreligionen hast du begierig nach Weisheit geschöpft. Glaubtest fest, es würde sich lohnen, warst am Ende enttäuscht und erschöpft. Abgemüht. Hast aus trüben Tümpeln getrunken, Geisterbeschwörung und Wahrsagerei. Bist im Aberglauben versunken, warst am Ende gefesselt statt frei. Auch das Gift des Materialismus flößte dir neue Selbstsüchte ein. Bliebst eiskalt und voll Egoismus, warst am Ende verbraucht und allein. Hast die Droge hintergeschüttet und deine Sehnsucht in Schnäpsen ertränkt. Alkohol hat alles zerrüttet, warst am Ende zerstört und gekränkt, aus allen Quellen getrunken und immer noch durstig sein, mit allen Wassern gewaschen und immer noch schmutzig sein. Willst du Wasser zum Leben? Jesus will es dir geben, wirst nie wieder durstig sein. Das ist das Versprechen hier. Jesus sagt, ich habe eine Lösung. Ich habe eine Lösung für dein Problem. Und wenn du diese Lösung akzeptierst, Vers 29, dann wirst du Ruhe finden für deine Seelen. Werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, sagt er. Ich will euch Ruhe geben. Tief im Herzen. Und die Lösung, die Jesus jetzt anbietet, die hat die Form einer doppelten Einladung. Und das ist eigentlich auch die Überschrift für unsere Predigt heute Morgen. Die doppelte Einladung oder zwei Seiten derselben Medaille. Das könnte man als Untertitel nehmen. Zwei Seiten, eine Medaille mit zwei Seiten. Zwei Dinge sagt Jesus hier. Die Einladung hat zwei Teile. Das sind nicht zwei verschiedene Stufen, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Zwei Aspekte, die einen und denselben Vorgang im Grunde genommen beschreiben. Teil 1 der Einladung heißt, komm zu mir. Das ist Vers 28. Jesus sagt, kommt her zu mir. Und Sie müssen wissen, kommen ist eines der Lieblingswörter Gottes. Das ist interessant, wie oft das Wort kommen in der Bibel vorkommt. Schon im Alten Testament, etwa beim Propheten Jesaja, das klingt ganz ähnlich. Hören Sie mal genau hin. Jesaja 55 sagt, im 8. Jahrhundert vor Christus, wohlan, sagt Gott, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft und esst. Ja, womit? Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Warum gibst du alles hin für das, was dir doch nichts bringt, auf Deutsch? Hört doch auf mich, sagt Gott, so werdet ihr euch am köstlichen Laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Kommt, sagt Gott schon im Alten Testament. Und Jesus nimmt dann das auf und er macht deutlich, kommen ist Glauben. Im Johannesevangelium steht dieser großartige Satz, den Jesus gesprochen hat. Johannes 6,35, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, das ist Synonym, den wird nimmermehr dürsten. Kommen ist Glauben. Kommen ist Jesus Vertrauen. Kommen ist ihn um Hilfe und um Rettung bitten. Und dann zieht sich das durch bis zum allerletzten Buch in unserer Bibel. Das letzte Kapitel im Buch, das ganz hinten in unserer Bibel steht, nämlich Offenbarung des Johannes. Nochmal Johannes, Kapitel 22. Da sagt Jesus, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Da haben sie es wieder. Kommen, glauben, umsonst. Umsonst, du kannst nicht bezahlen, aber er lädt dich ein. Und schauen Sie, das macht Jesus hier auch in unserem Predigttext deutlich. Diese Einladung, die ist universal. Das hatten wir letzten Sonntag so betont. Dass Jesus sagt, kommt her zu mir alle. Und doch macht ihr eine Einschränkung, die ihr mühselig und beladen seid. Objektiv betrachtet sind das absolut alle, klar. Weil das für jeden Menschen gilt, der ohne Jesus lebt, ob er es merkt oder nicht. Das ist die objektive Realität seines Herzens. Und von daher sind alle auch wirklich alle. Aber angesprochen fühlen sich eben nur die Menschen, die das auch einsehen. Die das erkennen. Die sehen, ich bin mühselig und beladen. Jesus hat mal gesagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Und damit meinte er nicht, dass diejenigen, die sich für besonders gesund halten, besonders gesund sind, sondern dass sie nur noch nicht kapiert haben, wie krank sie sind. Und er sagt, ich bin nicht für die gekommen, die sagen, ich brauche dich nicht, sondern ich bin für die gekommen, die kapieren, dass sie am Ende sind mit ihrem eigenen Latein. Und dass die ganzen verseuchten Quellen und Tümpeln, aus denen sie bisher getrunken haben, sie nicht wirklich satt und zufrieden machen können. Also das ist Teil 1 der Einladung. Komm zu mir, sagt Jesus. Das ist Vers 28. Kommen ist das Gegenteil von sich abmühen. Das ist interessant. Jesus sagt, das habt ihr lange versucht mit dem sich abmühen und ihr seht doch, wo ihr gelandet seid. Kommen, das heißt, Jesus, meine leeren Hände hinhalten. Das heißt, zugeben, ich brauche dich. Kommen, das ist nur ein anderes Wort für das, was Jesus am Eingangstor der Bergpredigt sagt. Selig sind die geistlich Armen, denn denen gehört das Himmelreich. Und geistlich meint nicht die mit einem niedrigen Intelligenzquotienten, sondern geistlich Armen meint diejenigen, die sehen, wie sehr sie Jesus brauchen. Die wissen, dass sie vor Gott sich auch mit ihren besten Taten nicht ins rechte Licht setzen können. Und Jesus die offenen Hände hinhalten, kommen, glauben, trinken aus seiner ewigen Quelle. Das ist alles die Beschreibung für einen und denselben Vorgang. Komm zu mir, das ist Teil 1. Und Jesus sagt, ich schenke dir alles, was du brauchst. Ich nehme jeden an, ohne mit der Nase zu rümpfen, egal wie schmutzig du bist. Wer immer du auch bist, für deine Schulden, die du in der Vergangenheit gemacht hast, komme ich auf. Für deine Altersversorgung in der Zukunft übernehme ich zu 100% alle Verpflichtungen. Ich versorge dich. Und es geht alles auf meine Kosten. Umsonst, das Lebenswasser umsonst. Nicht abmühen, nicht abschuften, umsonst. Das ist Teil 1. Und jetzt könnte ein Missverständnis am Horizont auftauchen. Das müssen wir unbedingt noch klären. Dass der Mensch denkt, naja gut, wenn es nichts kostet, dann ist es eben unverbindlich. Ich komme mal kurz zu Jesus, so nach dem Motto, versuch's doch mal mit Jesus. Vielleicht hast du es auch schon mit dem Dalai Lama probiert und mit allen möglichen anderen Gurus und Ideologien und Konzepten. Jetzt versuch's doch mal mit Jesus. So ist das nicht gemeint. Und sehen Sie, vor diesem Missverständnis will Jesus uns bewahren. Und darum beschreibt Jesus im nächsten Vers noch die andere Seite der Medaille. Was auch dazugehört, wenn wir zu Jesus kommen. Und das ist Teil 2 der Einladung. Teil 1, komm zu mir. Teil 2, nimm mein Joch. Das ist das Zweite. Nimm mein Joch. Und das beschreibt Jesus hier in den beiden letzten Versen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also Jesus sagt, es geht hier nicht um eine zusätzliche Leistung, sondern das heißt, ich komme verbindlich. Das ist hier gemeint. Ich bleibe nicht auf Distanz. Ich guck mal zu Jesus und behalte dann aber im Letzten doch meine letzte Entscheidung für mich selbst. Ich behalte nicht das letzte Wort über mein Leben. Ich behalte es nicht. Sondern ich nehme sein Joch auf mich. Das heißt, ich lebe nicht einfach so weiter wie bisher. Sondern ich nehme sein Joch auf mich. Und was das praktisch bedeutet, das erklärt Jesus kurz und knapp. Und darum müssen wir vor Augen haben, was denn nun ein Joch bewirkt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ein Joch noch vor Augen hat. Das war für Jesu Zuhörer leichter, die waren noch etwas direkter mit der Natur verbunden. Also ein Joch, ich habe das extra nochmal nachgelesen, ist Teil des Zaumzeugs bei Lasttieren. Gut, so viel können wir uns noch vorstellen. So ein Querholz an der Deichsel, das wird den Lasttieren über den Nacken gelegt, das Joch. Das kennt man heute eigentlich nur noch bei Ochsen und so richtigen Lasttieren. In der Antike wurde eine Art Joch auch bei Pferden angewandt. Hochinteressant. Das gab es also in der Antike auch bei Pferden. Und rechts und links am Joch wurden dann die Zügel befestigt durch solche Ringe hindurch, um das Tier zu führen. So, da ist das Joch. Jetzt haben Sie alle das Bild vor Augen. Und da haben wir schon die erste Wirkung des Jochs. Ah, sein Joch lenkt mich. Was macht denn das Joch? Was passiert denn da, wenn ich sein Joch auf mich nehme? Und die erste Wirkung ist, sein Joch lenkt mich. Deswegen sagt Jesus das hier, nehmt auf euch mein Joch. Und wie geht es weiter? Und lernet von mir. Sein Joch lenkt mich. Jesus hält die Zügel in der Hand, die an diesem Joch befestigt sind. Das ist gemeint. Wer zu Jesus kommt, kommt zu Jesus als dem, der ihn führt und lenkt. Ich komme eben zu dem Jesus. Vor einigen Jahren, da gab es einen spannenden Mannschaftswettbewerb der Springreiter. Und da konnte man sehen, wie wichtig so ein Joch ist. Ich weiß noch, der deutsche Ludger Beerbaum ging mit großen Erfolgsaussichten mit seiner Stute Classic Touch, so hieß sie damals, über den Parcours. Und in den entscheidenden Minuten, da riss nicht das Joch, aber der Nasenriemen dieses Pferdes, da wo die Zügel angebracht waren. Und damit war es aus. Der Reiter, der hatte nur noch freischwebend gewissermaßen die Zügel in der Hand. Und er konnte das Pferd überhaupt nicht mehr lenken. Und das Pferd kam nicht über die Hindernisse rüber, weil ihm die Hilfe des Reiters fehlte. Es war diese Bindung nicht mehr da. Sein Joch lenkt mich. Und wenn er mich nicht mehr führt, wenn sein Joch mich nicht mehr lenkt, dann komme ich nicht mehr über den Parcours meines Lebens. Wir sehen, wie wichtig dieses Joch Jesu ist. Entscheidend ist also, wer ist am Zügel? Wer hat die Zügel in der Hand? Und wer darf mein Leben lenken und führen? Jesus sagt, lernet von mir. Wer das Joch Jesu auf sich nimmt, der lässt sich freiwillig von Jesus lenken. Das ist hier gemeint. Jesus vergleicht das Verhältnis zwischen sich und uns mit dem Verhältnis zwischen einem Lehrer und einem Schüler. Und Sie müssen wissen, das war in Israel viel, viel enger als heutzutage bei uns. Viel enger. Zwischen Lehrer und Schüler, da bestand nicht nur eine Lerngemeinschaft, sondern da bestand auch eine Lebensgemeinschaft. Sie waren aufs Engste miteinander verbunden. Und so meint Jesus das hier. Diese Verbindung zwischen ihm und uns ist gekennzeichnet von einer freiwilligen Unterordnung des Schülers und von einer liebevollen Führung und Fürsorge durch den Lehrer. Das meint Jesus, wenn er sagt, nehmet auf euch mein Joch. Sein Joch lenkt uns. Jesus sagt, lasst euch darauf ein, in einer ganz engen Verbindung mit mir zu leben. Lasst euch darauf ein, lasst euch dazu einladen. Lasst euch an die Hand nehmen. Lasst euch von mir führen. Lasst dir von mir sagen und zeigen, was dein Leben ist. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Wissen Sie, ein Christ schätzt sich glücklich. Ein Christ schätzt sich glücklich, Jesus als Lehrer zu haben. Und alle anderen Lehrer misst er an Jesus. Und wenn die anderen Lehrer etwas von ihm wollen und ihm etwas sagen, was dem widerspricht, was Jesus will, dann glaubt er den anderen Lehrern nicht, egal wer sie auch sein mögen. Nehmet auf euch mein Joch, sagt Jesus, kommt und lernet von mir. messt alles an mir. Und wissen Sie, deswegen ist auch so klar, welche Lernmittel Jesus einsetzt, mit denen er uns führt in unserem Leben. Er ist ja unser Lehrer, also hat er Lehrmittel. Das wichtigste Lehrmittel ist natürlich hier sein Wort, die Bibel. Da gibt er uns die entscheidenden Informationen über Gott, über seinen Willen, über unser Leben, über alle praktischen Lebensfragen wie Ehe, Familie, den Umgang mit dem Geld. Er lehrt uns, er ist unser Lehrer. Und er hilft uns dann auch, das umzusetzen, was wir verstanden haben. Und dann das andere Lehrmittel ist das Gebet. Das Gebet ist gewissermaßen die Sprechstunde des Lehrers. Und in dieser Sprechstunde sind alle Themen erlaubt und sie ist rund um die Uhr geöffnet. Das ist sein Lehrmittel, das Wort Gottes, das Gebet. Und dann gehört auch die verbindliche Gemeinschaft dazu. Die Gemeinschaft der Lernenden miteinander. Die Gemeinschaft derer, die alle unter dem Joch von Jesus leben und dadurch zusammengehören. Wir gehören zusammen, wir tauschen uns aus, wir sind alle Schüler desselben Lehrers. Wir leben alle unter dem, der die Zügel unseres Lebens führt. Das ist eigentlich Gemeinde. Und dadurch helfen wir uns untereinander. Mein Vater hat oft erzählt, wie sie auf der Flucht ihre Familie so ein ganz junges Pferd hatten, als sie vor der russischen Bedrohung abhauen mussten. Ein ganz junges Pferd, eigentlich viel zu aufgeregt für diese Situation, gar nicht darauf vorbereitet. Und ihre Nachbarn hatten so einen alten Gaul. Und die beiden haben sie dann zusammengespannt. Und der Junge hat richtig schön kräftig gezogen und der Alte hat für Ruhe gesorgt. Und so haben sie sich gegenseitig ergänzt und so haben sie diese beiden Familien aus der Bedrohung auf dieser Flucht rausgezogen. Und ich denke, das ist ein wunderbares Bild für Gemeinde. Wir haben Junge, die ziemlich schnell voraneilen. Wir haben einige ältere Ackergäule da. Und es ist gut, wenn wir alle sozusagen vom selben Herrn unter seinem Zügel miteinander geführt werden. Wenn wir uns gegenseitig stärken, korrigieren, ermutigen, voranziehen. Der eine hat mehr Erfahrung, der andere hat ein bisschen mehr Energie. Jeder bringt seinen Teil ein und wir leben alle im selben guten Geschirr des Herrn, dessen Joch uns lenkt. Das ist Gemeinde. Also, sein Joch lenkt uns. Und doch haben viele, wenn sie das hören, dass Jesus diesen Anspruch erhebt, Angst vor der Verbindlichkeit. Manche sagen, ach, ich werde nicht durchhalten. Es wird mir zu schwer werden, zu kompliziert. Und dann macht Jesus ein zweites deutlich, sein Joch passt uns. Es ist keine Überforderung. Er sagt hier in Vers 30, mein Joch ist sanft. Das heißt, ich scheuere dich nicht wund mit meinem Joch. Ich mache es nicht so wie die Pharisäer. Verstehen Sie? Jesus sagt, die setzen euch alle unter Druck. Die legen euch Lasten auf, die ihr selbst nicht tragen könnt. Aber mein Joch ist sanft. Und deswegen braucht ihr keine Angst zu haben, euch meiner Führung anzuvertrauen. Mein Joch ist sanft. Und wie kann Jesus das sagen? Warum ist sein Joch sanft? Das begründet er. Hier sehen Sie genau hin. Er sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sagt Jesus über sich selbst. Ich weiß nicht, ob Sie über diesen Vers schon mal gestolpert sind. Das heißt, Jesus sagt, ich bin liebevoll. Ich will euch helfen. Ich will euch ganz nahe kommen. Ich will euch keine Angst machen. Und wenn Sie ins Neue Testament gucken, dann sehen Sie, dass auch die Ausgestoßensten, dass auch die Außenseiter, die von den anderen nur mit größter Vorsicht betrachtet worden sind und die anderen am liebsten nur mit Kneifzange angefasst hätten, dass die zu Jesus kamen und dass die vor Jesus keine Angst hatten, weil Jesus sanftmütig und von Herzen demütig war. Die Kinder hat es immer wieder zu Jesus gezogen. Sie hatten keine Angst vor Jesus, offensichtlich. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, sagt Jesus. Und darum könnt ihr sicher sein, mein Joch passt euch. Meine Führung ist Maßarbeit für dein Leben. Mein Joch scheuert dich nicht wund. Mein Joch überfordert dich nicht. Mein Joch macht dein Leben nicht eng und verkniffen und verkrampft, sondern du gehst auf einer guten Spur. Und überlegen Sie mal, das sagt Gottes echter Sohn von sich. Das ist faszinierend, wie in der Person Jesu wirklich beides beieinander ist. In ganz geheimnisvoller Weise, ja. Von Jesus ging eine starke Autorität aus. Denken Sie daran, wie er den Tempel gereinigt hat vor denen, die ihn missbraucht haben. diesen Tempel. Da ist er mit so einer Geißel durchgegangen, da hat er die Tische umgeschmissen, da hat er richtig Furore gemacht. Und denken Sie daran, wie Jesus am Anfang dieses 11. Kapitels, Matthäus 11, sagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und jeder wird vor mir Rechenschaft ablegen müssen über sein Leben. Jesus ist mit einer unvorstellbaren, starken Autorität aufgetreten. Und die Starken haben vor ihm gezittert. Die politischen Machthaber hatten ihn auf der Rechnung. Aber die Schwachen, die haben keine Angst vor ihm gehabt. Es ist gut, wenn die Starken vor uns zittern und die Schwachen sich bei uns geborgen fühlen. Das ist gut. Und gleichzeitig einmal diese Stärke, diese Macht, diese Autorität, dass Jesus mit einem einzigen Wort einen Sturm stillen konnte, dass die Dämonen schwächer waren als er, dass hilflos Langzeitkranke durch sein Machtwort von einer Sekunde auf die andere auf ihren Füßen standen. Und derselbe Jesus sagt von sich, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das muss man mal in dieser Spannung miteinander sehen. Und einige Tage später wird er dann in Jerusalem einreiten. Und er wird wie einreiten? Er wird so einreiten als Messias, wie es die Propheten angekündigt haben, vor allem der Prophet Zacharja, er wird auf einem Esel einreiten. Auch ein Zeichen der Sanftmut, er hätte das nicht machen müssen. Die großen Herrscher kamen nicht auf Eseln, die hatten prachtvollere Tiere. Oder Streitwagen, er kommt auf einem Esel. Und steht da auch bei Matthäus, als er das dann in Matthäus 8, 21 berichtet, warum kommt Jesus auf einem Esel? Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, siehe, dein König kommt zu dir, und dann steht wieder dieses Wort, sanftmütig, und reitet auf einem Esel. Sanftmütig. Und seine Sanftmut zeigt sich dann auch daran, wie er am Kreuz stirbt für unsere Schuld und wie er noch für seine Mörder betet. Und wie er das alles auf sich nimmt, weil er weiß, er muss die Strafe für uns ertragen, weil wir mit unserem Leben nicht mehr gut genug sind, um unsere Schuld zu sühnen. Und er lässt das alles zu. Und er lässt es alles mit sich machen. Er lässt sich anspucken, er lässt sich verspotten, er lässt sich verhöhnen. Er lässt sich foltern. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Obwohl ein Wort von ihm die Situation von einer Sekunde auf die andere in ein völlig anderes Licht stellen könnte, wenn er es wollte. Seine Machtdemonstration geschieht dann zwei Tage später, zu Ostern. Aber das andere erduldet er alles vorher. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Bei ihm geht das zusammen. Seine Macht und seine Demut und seine Sanftmut. Und er sagt, habt keine Angst, mein Joch ist sanft. Mein Joch ist so, wie es dem Wesen meiner Person entspricht. Und ich werde mein Joch für dich so machen, dass es dir passt. Ich speise dich nicht mit Meterware ab. Das Joch, das Jesus für sie bereithält, nimmt er nicht von der Stange, sondern es ist Handarbeit. Er hat einen Plan. Jesus hat einen Plan speziell für dein Leben. Maßgeschneidert für deine Persönlichkeit, genau abgemessen für deine Lebensumstände, für deine Stärken, für deine Schwächen, für deine Begabung, für deine Lebensgeschichte. Und auf diesem Joch, das Jesus dir gibt, da steht nicht Made in Germany, sondern da steht Made by Jesus. Er hat's selber gemacht. Und darum müssen wir keine Angst haben, dass wir unter dem Joch von Jesus auf irgendwelche Abwege oder in irgendwelche Sackgassen geführt würden, weil er uns gut führt. Es ist ein richtig gutes Joch, weil der Richtige am Zügel ist. Verstehen Sie, das ist bei den Moslems schrecklich, weil sie wissen, ich kann mich auf Allah nicht verlassen. Das würde seine Erhabenheit einschränken, wenn er an irgendetwas gebunden wäre. Und die Moslems wissen das, zumindest die, die ihren Koran kennen. Die wissen, dass da in Sure 17, Vers 99 steht, wen Allah leitet, der ist recht geleitet, und wen Allah irre führt, für den findest du niemals mehr einen Helfer. Oder Sure 74, 34, also führt Allah irre, wen er will, und leitet recht, wen er will. Und Sure 4, Vers 90, wollt ihr recht leiten, wen Allah irre geleitet hat, und wen Allah irre führt, nimmermehr findet der für ihn einen Weg. das ist kein gutes Joch, das ist kein sicheres Joch. Aber Jesus sagt, mein Joch ist sanft. Mein Joch ist sanft. Also, sein Joch lenkt mich und sein Joch passt mir. Und sehen Sie, wenn der Pilot bei mieser Sicht landen will, dann ist er doch froh, dass es einen Tower gibt. Und dass da einer am Radarschirm sitzt. Und dass ihm da einer über Funk Anweisungen gibt. Dann freut er sich doch. Dass er weiß, da sitzt einer, der bringt mich heil wieder runter. Ich bin diesem Fluglotsen in gewisser Weise ausgeliefert, aber es würde mir nie in den Sinn kommen zu sagen, ich fühle mich von dem Fluglotsen unterdrückt. Sondern ich bin dankbar als Pilot und ich vertraue mich dem an. Und sehen Sie, solange wir hier auf der Erde leben, ist das unsere Situation. Ja, wir gleichen dem Piloten bei schlechter Wetterlage. Das ist unsere Situation. Wir haben oft nur Nebel vor uns. Wir wissen oft nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen manchmal nicht, was der nächste Schritt ist übermorgen. Manchmal wissen wir nicht mal das. Wir übersehen uns nicht. Wir blicken nicht durch. Und Jesus sagt, mein Joch ist sanft. Ich lots dich ans Ziel. Ich bring dich sicher heim. Du musst nicht fürchten, dass du dich unter meinem Joch wundscheuerst. Vertrau mir. Aber wie kommt es dann, dass auch Christen leiden müssen? Hat Jesus das ausgeblendet? Nein, niemals. Lesen Sie mal Matthäus 10, das Kapitel unmittelbar vorher. Da sagt Jesus ganz klar, dass auf seine Leute schwere Kämpfe und viel Leid zukommen werden. Das sagt er ohne jede Umschweife. Und auch hier in unseren wenigen Versen spricht er ja von der Last am Ende. Ja, er leugnet ja nicht, dass da eine Last ist. Und ich denke, jeder von uns weiß ein Lied davon zu singen. Jeder von uns hat so seine Last zu tragen. Manchmal ist uns der Alltag schon schwer genug. Und warum kann Jesus das trotzdem sagen? Mein Joch ist sanft. Warum? Ist doch ganz klar. Weil sein Joch die entscheidende Tragehilfe ist. Verstehen Sie? Weil Jesus sein Joch gibt, damit es uns gerade die Last zu tragen hilft und nicht damit es uns noch eine zusätzliche Last auferlegt. Und das ist der letzte Aspekt. Sein Joch lenkt uns, sein Wort passt, sein Joch passt uns und sein Joch stärkt uns. Das Joch ist eine unterstützende Maßnahme. Mit Hilfe des Jochs kann das Tier Lasten ziehen und tragen, die es ohne das Joch niemals ziehen und tragen könnte. Das Joch stärkt uns. Und sehen Sie, das ist das Großartige, dass Jesus sagt, nimm das Joch und meine Last ist leicht, weil deine Last getragen wird durch das Joch, an dem ich dich führe. Schauen Sie, die Not der Christen sieht nach außen hin oft genauso schlimm aus wie die Not der Menschen ohne Jesus. Nach außen hin leidet der Christ an seinem Krebs genauso wie der Nichtchrist. Nach außen hin wird der Christ mit seiner Arbeitslosigkeit genauso schlecht fertig wie der Nichtchrist. Nach außen hin hat der Christ Nöte über Nöte über Nöte zu tragen, das unterscheidet ihn nicht. Aber es gibt einen zentralen Unterschied. Die einen, die Nichtchristen, müssen mit dieser Not allein fertig werden, ohne Jesus. Und die anderen bekommen von Jesus das Joch und seine Last ist leicht. Und er greift uns unter die Arme, er führt uns am Joch und er gibt uns, dass das Gewicht der Last uns nicht zermalmt und nicht erdrückt, weil er unsichtbar da ist, weil er uns trägt mit seinem Joch und weil wir wissen, dass er niemals zu spät kommt. Und das ist Ruhe. Zwei Maler bekamen den Auftrag, sie sollten Ruhe darstellen. Wie hätten sie es gemacht? Der eine Maler malte einen stillen, einsamen See zwischen den Bergen. Können Sie sich vorstellen. Ruhe. Der andere malte einen schäumenden Wasserfall. Und an diesem schäumenden Wasserfall stand eine Buche, die ihre Zweige so ein Stück weit über die Gischt hinweg streckte. Und in der Gabelung eines Zweiges saß, fast nass vom Schaum des Wassers, ein Rotkehlchen in seinem Nest. Das ist Ruhe. Das andere, könnte man sagen, ist vielleicht Idylle oder Stillstand. Aber da ist die Gischt des Wasserfalls. Aber mitten in diesem Sturm, teilweise angenässt von den Umständen, sitzt da im Schutz dieser Zweige das Rotkehlchen, geborgen in seinem Nest, mitten im Sturm. Das ist die Ruhe, die Jesus meint. Das ist der Frieden, den er uns schenkt, mitten in einer Welt, die um uns herum tobt und stürmt. Und darum sagt Jesus, meine Last ist leicht. Und merken Sie sich das bitte. Die Last ist nicht leicht, obwohl wir sein Joch tragen, sondern die Last wird dadurch leicht, dass wir sein Joch tragen. Sie ist leicht, weil wir sein Joch tragen. Darum ist sie leicht. Denn durch das Joch leitet er uns und trägt er uns mit unserer Last. Am Ende ist es wunderbar zu sehen, wie diese drei Eigenschaften des Jochs, und damit kommen wir zum Schluss, sich gegenseitig ergänzen. Das Joch lenkt uns, kommt und lernt von mir. Das Joch passt uns, mein Joch ist sanft. Und das Joch stärkt uns, meine Last ist leicht. Und unter diesem Joch lernen wir jetzt mit Jesus zu leben. Und unter diesem Loch gehen wir jetzt auf dem schmalen Weg in sein ewiges Reich, mitten durch diese Zeit hindurch. Und nur unter diesem Joch können wir auf diesem schmalen Weg bestehen. Letzten Sonntag hat mir hinterher jemand eine wichtige Frage gestellt. Er hat gesagt, sagen Sie mal, ist es nicht so, dass wir manchmal auch auf dem breiten Weg gehen und manchmal auch auf dem schmalen? Und da habe ich gesagt, nein, wer mit Jesus lebt, geht nicht mehr auf dem breiten Weg. Er kommt durch die enge Pforte, Sie erinnern sich, und er kommt durch die schmale, enge Pforte auf den schmalen Weg. Und dann habe ich dem Frager recht gegeben, habe gesagt, Sie haben recht, wir benehmen uns manchmal auf dem schmalen Weg, als wären wir auf dem breiten. Wir leben manchmal auf dem schmalen Weg, als wären wir auf dem breiten. Wir stolpern, wir machen Kompromisse. Wir verrennen uns in unseren alten Egoismus. Wir sind unleidliche Zeitgenossen. Wir stänkern und wir nörgeln, wir sind undankbar, wir beklagen uns, wir sind wehleidig, gierig, was auch immer. Das packt immer noch mal nach uns. Und doch sind wir unter dem Joch von Jesus, wenn wir denn zu ihm gekommen sind. Und wir gehören ihm. Und er führt uns und er erzieht uns. Und er lenkt uns unter seinem Joch und bringt uns zurecht. Und das ist das Gute. Wir bleiben unter seinem Joch. Und er lässt uns nicht laufen. Und wir kommen sicher ans Ziel, weil er stark genug ist, um uns durchzubringen. Weil er sanftmütig genug ist, um uns nicht wegzuschicken. Weil er sanftmütig genug ist und wirklich Geduld mit uns hat. Das hat er versprochen. Und weil Jesus alles Nötige getan hat, um meine ganze Schuld und mein Scheitern, das mich sonst kaputt machen würde, zu vergeben und abzuwaschen. Und darum konnte Eleonore von Reuss ihr Lied so zu Ende bringen. Nachdem sie ja vorher, Sie erinnern sich, diese ganze Not beschrieben hatte, sie suchen, was sie nicht finden, schreibt sie dann am Ende in Strophe 4, es ist eine Ruh, das ist das Wort, es ist eine Ruh vorhanden für das arme, müde Herz, sagt es laut, in allen Landen hier ist gestillt der Schmerz. Es ist eine Ruh gefunden für alle fern und nah, in des Gotteslammes Wunden, ein Bild für Jesus, am Kreuz auf Golgatha. Sie sagt, das ist der Ruhepunkt. Er hat meine Schuld getragen. Er hat die Verantwortung für mein Leben übernommen. Und deswegen bin ich jetzt in seinen Armen sicher wie das Rotkehlchen. Ich spüre noch die Bedrohung durch den Wasserfall. Ich höre das Rauschen. Ich werde durch manche Kämpfe hindurchgeschleust. Aber er hält mich fest und er bringt mich nach Hause. Eine doppelte Einladung, die Jesus mit voller Autorität aussprechen kann. Komm zu mir, sagt er, und nimm mein Joch. Diese Einladung gilt seit 2000 Jahren. So lange schon. Aber die Tinte, wenn ich das im Bilde so sagen darf, die Tinte dieser Einladung, die Tinte, mit der Jesus diese Einladung geschrieben hat, die ist noch nicht verblichen, ja, sie ist noch nicht einmal getrocknet. Und darum ist diese Einladung heute so frisch wie damals. Und darum dürfen Sie sich heute angesprochen fühlen. Darum sollten Sie sich heute dringenderweise fragen, habe ich diese Einladung schon angenommen? Es ist eine persönliche Einladung. Jesus sagt, komm her zu mir. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Es ist eine ganz persönliche Sache zwischen Jesus und Ihnen. Und darum stellen Sie sich bitte ehrlich diese Frage, bin ich schon zu Jesus gekommen? Und habe ich sein gutes Joch schon ganz bewusst auf mich genommen? Er ruft, vielleicht ruft er Sie gerade heute. Und vielleicht fragt er Sie gerade heute, was hält dich davon ab, endlich ganz Ja zu sagen, endlich dein ganzes Leben vor mir zu beugen und mich zu bitten, Herr, und nun lege du dein Joch auf mein zerbrechliches Leben. Er wird es tun. Er hat es versprochen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger: Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck: Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30 179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.